Jedenfalls zu Beginn der Stunde sagen, dass wir das Gerät jetzt angeschaltet haben, damit Sie alle wissen, was los ist.
Ich frage mich eher, ob das in der Lage ist, meine Stimme jetzt quasi aufzunehmen, weil ich ja ziemlich weit weg sitze.
Das Gerät ist sensibel genug, dass das funktioniert. Vertrauen Sie mir. Wir haben damit schon ganze Konferenzen aufgenommen. Also das funktioniert eigentlich sehr gut.
Auch wenn ich so leise spreche.
Auch wenn Sie ganz leise sprechen. Gut, dann können wir da auch einen Haken dran machen. Ja. Gibt es noch jemanden, der sich eventuell noch für das Open Access-Thema interessiert? Das ist noch frei geblieben in der letzten Woche. Okay, gut. Dann obliegt das auch wahrscheinlich noch unserer Arbeit.
Kurze Frage, haben Sie meine E-Mail noch erreicht mit dem Thema zu dem Open Government? Also da fehlte ja mein Name neben seinem Namen quasi.
Ach so, ja. Ja, das habe ich ergänzt.
Ja.
Ja, das habe ich ergänzt. Sie waren der Herr Becker?
Genau.
Gut.
Oh mein Gott.
Gut, dann können wir jetzt mit dem Text, würde ich sagen, beginnen.
Ich habe es schon vergessen.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Machen wir es mal ganz in Ruhe, würde ich sagen. Wie fanden Sie den Text so ganz allgemein gesprochen? War er verständlich? War er total unverständlich? Geben Sie mir mal irgendein Feedback.
Sind verständlicher als andere philosophische Texte.
Okay.
Also Kant.
Okay, gut. Das freut mich ja zumindest. Der nächste Text wird etwas anspruchsvoller, das kann ich Ihnen schon sagen. Der Text von Hale, der ist ein bisschen schwieriger. Und ich kann Ihnen auch schon sagen, dass uns in der nächsten Woche auch Herr Hale persönlich besuchen wird. Also wir haben ihn überreden können, hier uns im Seminar zu besuchen. Und es bietet Ihnen natürlich die Möglichkeit, tatsächlich mal einen Autor wirklich auch auf Herz und Nieren zu prüfen mit kritischen Fragen, mit Blick auf seinen Text. Also scheuen Sie nicht, den Text kritisch zu lesen und auch kritisch nachzufragen. Ich bitte Sie darum. Ja? Gut, also fangen wir mal an mit Glasersfeld. Meine erste Frage an Sie wäre in diesem Zusammenhang, was versteht Glasersfeld denn eigentlich unter Objektivität? Was würden Sie sagen? Ja, bitte.
Er sagt ja eigentlich, dass es keine Objektivität gibt, weil wir alles uns subjektiv, also alles subjektiv erfahren und diese subjektiven Eindrücke stimmen ja nicht mit der Realität überein.
Mhm.
Das heißt, ja, eigentlich dem Text zufolge, so wie ich das entnommen habe, gibt es keine Objektivität.
Mhm, okay. Andere Stimmen? Oder Ergänzungen?
Ja, also demnach wäre die Objektivität, so, ne, irgendwo wird das auch mal so genannt, eine ontologisch für sich existierende Wirklichkeit, also ohne dass wir da sein müssten, um sie wahrzunehmen, aber da das eben außerhalb unseres Erkenntnisbereichs liegt, haben wir eben nur den subjektiven Blick auf entweder auf die Wirklichkeit, weil die da vielleicht doch ist, so als so ein, also so im Hintergrund, weil das habe ich nicht so genau, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob er jetzt sagt, dass es vielleicht eine gibt, aber wir das nur nicht sehen, oder ob es auch gar keine gibt und wir die nur, ja, konstruieren, vielleicht eher dann das Zweite.
Mhm.
Aber das war mir jetzt auch gerade gar nicht so, vielleicht wird das da schon klar, aber jetzt gerade weiß ich nicht.
Okay. Also ich möchte eigentlich vorschlagen, dass wir in diesem Zusammenhang mit Blick auf Objektivität zwei Begriffe ganz klar und deutlich unterscheiden. Diese Unterscheidung kommt auch selbst von Glasersfeld. Allerdings wird diese Unterscheidung hier in dem Text nicht deutlich gemacht oder selbst von ihm nicht vollzogen. Das wird in einem anderen Text dann letztlich gemacht. Er unterscheidet zwischen Realität und Wirklichkeit. Realität meint bei Glasersfeld die... Okay, komm, noch ein bisschen tanzen. Die Sichtweise des metaphysischen Realisten. Realität ist das, was uns nicht zugänglich ist. Sie haben eben von den Konstruktionen gesprochen. Die Konstruktionen sind das Subjektive, die letztendlich Wirklichkeit erzeugen. All das, was wir wahrnehmen, all das, was wir sehen, hören, fühlen, schmecken, passiert auf Basis unseres sensomotorischen Systems im Körper. Das heißt, wir fühlen etwas, wir sehen die Blume zum Beispiel, die Lichtwellen oder Lichtteilchen, welche Teilchendualismus, sind in unserem Auge, kommen in unser Auge und werden durch die internen rezeptiven Systeme verarbeitet und im Gehirn weiterverarbeitet und mit anderen Sinnesreizen verschaltet. Wir haben jetzt im Rahmen dieses Seminars mal keinen Text gewählt, der am Anfang auch noch diese neurophysischen Gegebenheiten erläutert. Das muss ich Sie bitten, dann, wenn es Sie interessiert, kann ich Ihnen da Texte geben. Ansonsten mal selbst nachzuschauen. Das heißt, Realität und Wirklichkeit sind also für Glasersfeld zwei, wie soll ich das formulieren gerade, zwei sich gegenüberstehende Positionen. Wir werden zum Beispiel von dieser Blume niemals erfahren, was die Blume wirklich ist. Wir werden die Blume in ihrer Gesamtheit, Sie haben gerade eben den Begriff der Ontologie benutzt, die Blume in ihrem Sein, in ihrem Wesen, in ihrer Gesamtheit nie erfassen. Jeder von Ihnen sieht die Blume von vor sich aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Das heißt, auch der Lichteinfall auf diese Blume ist aus dem jeweiligen Blickwinkel ganz spezifisch. Dazu kommt, dass Sie jeweils alle individuelle Erfahrungen in Ihrem Leben bereits gemacht haben. Wenn ich zum Beispiel die Blume ohne Brille anschaue, die da hinten erkenne ich gar nicht, die hier vorne ist nur so ein Stängel mit so einem roten Fleck. So, ich brauche zum Beispiel die Brille. Hätte ich keine Brille, würde ich vielleicht glauben, die Blume ist nur so ein unscharfer Stängel mit einem unscharfen roten Fleck obendrauf. Ja, also das heißt, Wirklichkeit ist abhängig von Ihnen selbst, von Ihren Konstruktionen, von Ihrer Art, die Dinge wahrzunehmen. Und die Realität, wie die Blume sich an sich ist, an und für sich ist, die werden wir nicht wahrnehmen. Die liegt außerhalb unserer Fähigkeiten. Ja, bitte.
Aber da könnte man ja eigentlich alles damit in Frage stellen. Also wir gucken aus dem Fenster und sehen einen Baum und fragen uns dann, also im allgemeinen Verständnis ist das ein Baum. Aber es muss ja nicht so sein. Also das ist ja, also das kann man, nein, man kann das ja fortführen. Also es grenzt ja schon fast irgendwie an Schizophrenie, wenn man alles, also wenn man wirklich alles in Frage stellt. Klar sind irgendwann Menschen übereingekommen, dass das Bäume sind, dass das mehrere Bäume einen Wald ergeben und viel Bäume ein Waldgebiet oder so. Aber das sind ja praktisch ja, vom Mensch konstruiert sozusagen. Also ich weiß nicht, also klar sagt der Glasersfeld, also mit einem radikalen Anspruch, also alles irgendwie zu hinterfragen. Meine Frage wäre, inwieweit soll man das dann machen? Also man kann ja das nicht in alle Lebensbereiche irgendwie reinlassen. Also man kann eine Theorie irgendwie hinterfragen oder eine Gesellschaft irgendwie hinterfragen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ins Privatleben geht, in die Zweierbeziehung oder so, da kommt man ja aus dem Hinterfragen ja dann eigentlich gar nicht mehr raus. Also ich will sagen, wenn man es übertreibt, so, also salopp formuliert, hat man am Ende nur Fragen und Fragen und keine Antworten.
Aber ein bisschen schwanger geht nicht.
Ja,
weder gut, ganz okay. Oder gar nicht.
Das stimmt.
Ja. Also wir sind jetzt hier auch an einem Punkt, wo vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen sollte, an die erste Frage, die gestellt worden ist. Und da war ja eine Antwort, oder da war die erste Antwort, also mit der Objektivität, das ist so eine Sache, also richtig objektiv ist eigentlich nichts. Und unsere Erkenntnis ist nicht objektiv, weil wir halt alle individuelle Zugänge zu dem haben, was wir riechen, schmecken, hören, fühlen. Und das ist halt unser Gefühl, es ist das, was wir sehen, es ist das, was wir hören. Das ist für jeden sozusagen eine individuelle Anmutung und das ist alles, was wir haben, was jeder von uns hat. Und das ist die Basis, auf der wir unsere Erfahrungen machen, auf die wir aufbauen. Theoretisch ist es aber möglich, dass diese Erfahrungen, auch wenn wir das nicht wissen können, mit der Realität in irgendeiner Beziehung stehen. Wir können uns ja nicht außerhalb unserer Erfahrung stellen. Also wir können irgendwelche psychedelischen Drogen nehmen und dann subjektiv den Eindruck haben, wir könnten fliegen oder wir wären irgendeine Hyperintelligenz oder sonst wie was außerhalb der menschlichen üblichen sensorischen Beschränkungen. Aber das ist ja Illusion. Wir können ja aus unserem Körper nicht heraustreten, wir können aus unserer Sinnlichkeit nicht heraustreten. Also insofern ist das, was wir über erfahrungsunabhängige Wirklichkeit sagen könnten oder über Realität sagen könnten, alles Spekulation. Aber prinzipiell kann auch der Fall vorliegen, dass das, was wir wahrnehmen, tatsächlich in einer ikonischen, in einer Abbildungsbeziehung zu dieser Realität steht. Nur wir können das nicht überprüfen. Niemand von uns kann das überprüfen. Es gibt überhaupt niemanden auf der Welt, keinen Menschen, der sich in die Lage versetzen könnte, sozusagen zwischen die Wahrnehmung eines Menschen und die Wirklichkeit zu treten und das als Beziehung irgendwie zu analysieren. Das geht nicht. Also alles, was wir über die Beziehung zwischen Mensch und Realität sagen, ist hypothetisch, ist im Grunde eine Theorie. Und insofern ist auch natürlich der Konstruktivismus selber und das, was wir jetzt hier diskutieren, ein theoretischer Vorschlag.
Kann man das nicht eigentlich mit Statistik widerlegen? Ich sage jetzt mal, also mir fällt ein, Geschmäcker, wie zum Beispiel, wenn ich eine Zitrone beiße, ist sie sauer. Das habe ich ja erst nicht gelernt. Das war diesen Eindruck habe ich ja als instinktiv angeboren, genau wie andere Tiere jetzt auch. Die werden Zitronen beißen und das als sauer empfinden, schätze ich jetzt mal. Wissenschaftler wissen das wahrscheinlich. Ist das dann nicht auch, dass ich bin ja nicht der Einzige, der so fühlt, sondern alle fühlen ja so. Ist das dann nicht einfach eine hundertprozentige Chance, dass Zitronen sauer sind und nicht, also dass es dann die Realität ist und nicht nur die Wirklichkeit, die ich empfinde?
Entschuldigung, also, bitte, ja. Er hat die Antwort.
Ja. Ja, das wäre nämlich der intersubjektive Abgleich. Ne? Also dass wir dann untereinander dann sehen, der findet das auch und okay, und dann benutzen wir einen gemeinsamen Begriff dafür und dann aber das ist ja im Prinzip auch eine gemeinsame Konstruktion dann und es kann ja genauso gut sein, dass zum Beispiel, deswegen gibt es verschiedene Kulturen, dann ist bei denen irgendwas wird eben anders gesehen und dann deswegen entstehen dann solche Unterschiede, also zwischendurch entstehen Kulturschocks und so, weil wir plötzlich dahin kommen und dann finden die gar nicht, dass irgendwas so schön ist, sondern finden das eher hässlich. Das mit dem Sauer werden die wahrscheinlich auch finden, aber vielleicht manche Tiere vielleicht ja gar nicht. Also es könnte ja sein. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen. Also
das weiß ich leider jetzt nicht.
Ja,
genau.
Also
wir müssen jetzt gucken, ob Mäuse das auch so empfinden.
Aber ja.
Also die Unterschiede, die sind ja schon zum Teil von Biologen aufgeklärt worden, dass also unterschiedliche Spezies durchaus unterschiedliche Sinnesanmutungen mit dem verbinden, was sie sozusagen ihre Wahrnehmung oder was ihre Wahrnehmung genannt werden könnte. Also denken Sie an Bienen, die können ultraviolettes Licht wahrnehmen, wir nicht. Ne? Also insofern sind die Sinnesqualitäten, die einzelne Spezies realisieren können, eben abhängig von der Ausstattung, von der sensorischen Ausstattung, der Empfindlichkeit von Nervenzellen und so weiter, die jeweilige Spezies mitbringt. Aber das, was Sie ansprechen, ist ein Konsensphänomen. Ne? Und die schlichte Übereinstimmung darin, dass bestimmte Speisen sauer oder süß schmecken, ist noch kein Beleg dafür, dass die Realität unabhängig von der Wahrnehmung irgend so etwas wie Sauerheit oder Süße kennt. Also Süße ist eine Eigenschaft, die durch Sensorik generiert wird. Und ob diese Eigenschaft unabhängig von Sensorik, unabhängig von Geschmacksnerven, unabhängig von Geschmacksempfindung in der Realität ist, das ist eine Frage, die wir durch diese Übereinstimmung zwischen den selben Vertretern derselben Spezies nicht entscheiden können.
Eine andere Sache noch. Also ich meine, Herr Rusch hat jetzt gerade eben die Bienen angesprochen. Stellen Sie sich, denken Sie zum Beispiel an Hunde. Die haben ein ganz empfindliches Geruchsorgan. Fledermäuse arbeiten mit Ultraschall. Ja? Das muss ich gerade selber überlegen. Ja, die haben also noch, die haben wiederum anderes Gehör. Zugvögel haben ein Sinnesorgan, das sie an dem Magnetfeld ausrichten lässt, um sich zu orientieren. Das heißt, es existieren in jeder Spezies ganz spezifische Mechanismen zur Wirklichkeitswahrnehmung und zur Interaktion mit der Realität. Ja?
Zur Wirklichkeitskonstruktion. Das ist ja sozusagen, die Organismen sind ja in Interaktion mit einem physikalischen oder sonst wie zu beschreibenden Bereich, der uns nicht anders als vermittelt durch Sinne oder als sensorische, als Anlass, als Trigger, als Auslöser für sensorische Aktivität verfügbar ist. Ich sage nicht zugänglich. Wir stehen ja als Organismen in Interaktion mit einer Umwelt. Und diese Umwelt, die wird hier Realität genannt. Aber was wir erleben, was in unserer sinnlichen, visuellen Wahrnehmung zum Beispiel an Figuren, an Formen, an Farben und so weiter auftaucht. Das ist die Hypothese hier dieses konstruktivistischen Ansatzes, zu 100% hausgemacht. Das ist etwas, was im Organismus, im Nervensystem entsteht. Also Gehirne sehen, nicht Augen. Augen sind eigentlich eine optische Einrichtung und das Sehen von Formen, Figuren, Farben und so weiter, das entsteht erst im Gehirn. Und deshalb geht es nicht darum, oder sagen wir es andersrum, deshalb ist der entscheidende Punkt in der Überlegung der, dass das, was wir Wirklichkeit nennen, ne, diese farbige, ereignisreiche Welt, in der wir leben, das ist tatsächlich in allen diesen Qualitäten etwas kognitiv Erzeugtes. Das entsteht in uns. Diese Farbigkeit, dieser Formenreichtum, die Lebendigkeit entsteht in uns. Als visuelle Anmutung, als taktile Anmutung, als Temperaturanmutung und so weiter. Und unsere Gehirne operieren auf dieser Basis und fangen an, da zu klassifizieren, Typen zu bilden, Vergleiche zu ziehen. Und auf dieser Weise kommen wir zu abstrakten Größen wie Raum, Zeit, konstruieren wir die Konstanz von Objekten. Also dass diese Vase da auch noch steht, wenn wir den Raum verlassen, das ist ja was, was wir alle unterstellen. Und dass Ihre Wohnungen heute Abend noch da sind, wo Sie sie heute Morgen verlassen haben, das unterstellen wir auch. Also auf diese Weise arbeiten wir mit einer ganzen Menge Unterstellungen und Hypothesen, die sich überwiegend bestätigen. Manchmal eben auch nicht, wenn zwischenzeitlich irgendwo eine Bombe explodiert oder eine Gasleitung oder ein Erdbeben oder sonst wie was eintritt, dann sind halt die Verhältnisse nicht mehr so, wie wir sie erwarten würden. Also es kann sein, dass alle diese Hypothesen irritiert werden unter bestimmten Voraussetzungen und dann brechen eben mit diesen nicht erfüllbaren Erwartungen, nicht erfüllten Erwartungen auch unsere Wirklichkeitsmodelle zusammen. Und das ist ein ziemlicher Schock, der schwer zu verarbeiten ist.
Aber jetzt in solchen Fällen, also alles, was wir wahrnehmen, verstehe ich, kommt von der Realität aus. Was ist aber mit Sachen, die Realität existiert?
Pass auf, der Witz ist der, dass wir als lebende Organismen in dieser Realität irgendwie existieren, als biologische Systeme. Und wir erzeugen diese Wirklichkeit kognitiv. Wir leben mit dieser Wirklichkeit in der Realität. Also die Wirklichkeit ist sozusagen eine, ich habe das mal irgendwo Betriebsmodalität unseres Funktionierens genannt. Ein Motor, den Sie anlassen, der macht Geräusche und verbraucht Benzin und alles Mögliche. Und das, was mit kognitiven Systemen passiert, ist, dass Sie Anmutungen erzeugen. Also die Geräusche, die der Motor macht, denen entspricht sozusagen das kognitive Prozessieren in den Organismen, in den Nervensystemen. Das ist eine Betriebsmodalität. Wir können das ja nicht einfach abstellen. Wir können ja nicht jetzt willentlich damit aufhören, was zu sehen. Wir können die Augen schließen, aber das bedeutet ja nicht, dass wir dann aufhören, was zu sehen, sondern wir haben dann andere visuelle Wahrnehmungen oder visuelle Anmutungen.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dann kann man ja auch diese physikalischen Zustände kann man ja auch messen. Was machen diese Messgeräte dann? Also die nehmen das ja auch wahr, haben die auch ihre Wirklichkeit oder sowas? Weil die sind ja eigentlich, die müssten ja objektiv sein, theoretisch. Oder?
Ja, was müssen die? Was können die
sinnvollerweise messen? Man kann ja sagen, der Baum leuchtet grün, weil das Licht bricht. Das kann man im Prisma nachmessen und so weiter.
Woher wissen Sie das alles?
Ja, weil die Physik das ausgefunden hat, ehrlich gesagt.
Was ist die Physik?
Ja, die Wissenschaft.
Wissen die Physiker besser, was Sache ist, als jemand anders? Wo kommen diese Einsichten her?
Ja, es wurde ja irgendwie alles, also ich bin jetzt kein Physiker,
aber
ich denke, es wurde ja alles nicht sein.
Bewiesen nicht zu sein.
Und so weiter. Das Licht erscheint quasi grün, weil da die Filter stattfinden, alles außer grün verschluckt wird und also dieser Frequenzbereich. Das ist ja alles ziemlich naturwissenschaftlich.
Gut, die Spektralfarben des Lichtes sind eine Erfindung von Physikern.
Von Menschen,
Gravitation, Masse, Energie, Beschleunigung sind alles Erfindungen von Menschen. Auch der Begriff der Temperatur, der Begriff des Lichts, alle diese Konzepte sind natürlich unsere Erfindungen.
Ja, aber sie finden ja statt, sonst würden wir sie ja nicht irgendwie, das ist halt mein
Problem. Wir benutzen diese Begrifflichkeiten, um unsere Erfahrung zu systematisieren.
Das stimmt, ja.
Und wir bieten unter Rückgriff auf solche Konzepte Erklärungen an, so wie Sie das jetzt auch machen. Aber damit verlassen wir ja nicht sozusagen den Bereich unserer Wirklichkeit. Auch die Physik ist nicht außerhalb dieses konstruierten Wirklichkeitskonzepts. Physik findet innerhalb dieses Rahmens statt. Der Witz ist sozusagen, dass der Mensch sozusagen am eigenen Schopf sich greift und aus der Realität sozusagen versucht, aus diesem Sumpf herauszuziehen. Und dieser eigene Schopf und diese Bewegung, sich sozusagen aus dem Sumpf zu ziehen, besteht darin, dass wir Begriffe erfinden, dass wir bestimmte Verhaltensweisen systematisieren, dadurch, dass wir sowas wie Forschung institutionalisieren, dadurch, dass wir Wege und Mittel erfinden, auch begriffliche Instrumente erfinden, um Dinge tun zu können. Es geht darum, letztendlich uns zu befähigen, bestimmte Dinge zuverlässig zu tun. Also uns in den Stand zu setzen, beispielsweise Brücken zu bauen oder bestimmte Krankheiten zu heilen, oder sowas wie Universitäten zu betreiben oder von Frankfurt nach Honolulu zu fliegen. Also solche Dinge hinzukriegen, das ist eigentlich der Kern unseres Interesses. Und da kommen immer wieder neue Interessen und neue Ziele, aber diese Ziele können wir nicht erreichen, wenn wir sozusagen erst die Realität anschauen wollen, sondern diese Ziele können wir nur erreichen, indem wir all das benutzen, über das wir schon verfügen. All die Dinge kombinieren, rekombinieren, erweitern, kreativ weiterentwickeln, über die wir schon verfügen. Genauso wie ein Baby, das in die Welt gesetzt wird, anfängt, für sich selber eine Wirklichkeit zu konstruieren und immer wieder nur auf eigene Voraussetzungen aufbauen kann. Es kommt ja in das Gehirn sozusagen von außen nichts rein, sondern das alles, was in dem Gehirn ist, wird hausintern generiert. Abhängig von den Anforderungen, Herausforderungen, Erfahrungen, die ein Organismus machen kann. Und genauso ist es sozusagen in der großen Dimension mit unseren Gesellschaften und mit der Wissenschaft und so weiter auch. Die ist nicht besser als irgendwas anderes. Sie ist ein systematisches Instrument, um uns in den Stand zu setzen, Dinge tun zu können. Zuverlässig und auch, sag mal, mit einer rationalen Komponente, nämlich erklären zu können, warum wir das so machen, wie wir es machen.
Ich möchte Sie bitten, notieren Sie sich Ihre Fragen mal. Ja? Machen Sie es ruhig. Wir gehen jetzt im Text erstmal noch einen Schritt weiter. Vielleicht erschließen sich dadurch dann noch weitere Antworten. Denn die nächsten beiden Begriffe, die ich eigentlich ganz gerne mit Ihnen behandeln würde, sind Match und Fit, die von Glasersfeld behandelt. Was meint von Glasersfeld mit Match und Fit jeweils?
Könnte man ja direkt in diesen Dualismus einordnen. Also man würde das Match, also das stimmt zur Realität, zuordnen und das fit, also das passt zur Wirklichkeit, weil wenn wir sagen, es stimmt, dann haben wir eher die Vorstellung einer Realität, also jetzt wollte ich gerade sagen, zu der das passt, das geht ja nicht, also wenn wir sagen, es stimmt, dann haben wir die Vorstellung, dass da ein Korrektiv ist, das fixiert ist, also eben diese objektive Realität, an der sich das dann misst. Und wenn wir sagen, es passt, dann haben wir eher die Wirklichkeit, dann haben wir eher die Vorstellung von einer Wirklichkeit, die wir uns bauen. Also wenn wir sagen, das hatte ich mir schon gedacht und das hier, was ich jetzt neu beobachtet habe, das passt da richtig gut dazu. Und das zielt eher eben auf diese, man kann beides, man benutzt ja beides, aber je nachdem, wie man gerade im Moment Realität bzw. Wirklichkeit versteht, benutzt man eher mal stimmt oder passt. Also je nachdem, ob man jetzt was, ob man sich als Entdecker versteht oder als,
nicht so ganz. Also, Sie waren schon ganz richtig, Match gehört oder kann dem Realitätsbegriff zusortiert werden, während Fit eher dem Wirklichkeitsbegriff zugeordnet werden kann. Aber ich glaube, wenn wir uns nochmal die Passage zu Passt angucken, das ist der vorletzte Absatz auf der Seite 200, wo das mit dem Schlüssel erklärt wird. Wer kann da nochmal ganz kurz mit seinen eigenen Worten erklären, was von Glasersfeld mit dem Schlüsselbeispiel meint? Ein Schlüssel passt, wenn er das Schloss aufsperrt. Das Passen beschreibt die Fähigkeit des Schlüssels, nicht aber das Schloss. Von den Berufseinbrechern wissen wir nur zu gut, dass es eine Menge Schlüssel gibt, die anders geformt sind als unsere, aber unsere Türen nichtsdestoweniger aufsperren.
Also ich habe das jetzt so verstanden, dass, dass zu einem Schloss verschiedene Schlüsse passen könnten, aber nur ein Schlüssel quasi wirklich zu ihm gehört. Nicht? Schade. Aber das lässt sich
Und der erste Gedanke.
Ja. Der erste Gedanke ist richtig, genau. Überlegen Sie, Sie sind ein Einbrecher. Sie wollen in irgendein Haus einbrechen. Haben Sie den Schlüssel?
Natürlich nicht. Aber ich könnte ja einen ähnlichen haben, der passt.
Das Sie könnten einen ähnlichen haben, genau. Dann gibt es schon zwei. Sie könnten aber auch einen Dietrich benutzen. Sie könnten die Scheibe einschlagen. Sie könnten die Tür eintreten.
Aber das hat ja wieder mit dem Schloss nichts zu tun.
Es hat direkt nichts mit dem Schloss zu tun. Aber es gibt Möglichkeiten, andere Handlungsweisen, in das Haus hineinzukommen, in das Sie einbrechen möchten. Ja? Sie können auch mit einer Büronadel vielleicht versuchen, das Schloss aufzumachen. Das wäre halt nochmal bezogen auf das Schloss. Ja? Es gibt also ganz verschiedene Schlüssel, in Anführungsstrichen, um in das Haus reinzukommen. Beziehen wir das jetzt nochmal auf Wirklichkeit und auf uns Individuen, auf uns Subjekte. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass jeder von uns seine Wirklichkeit konstruiert. Dass jeder von uns auf Basis seiner Wahrnehmungen, seiner sensomotorischen Erfahrungen im Laufe seines Lebens bestimmte Konstruktionen erzeugt, die ihm helfen, sich in seiner Umgebung, in der Realität zu bewegen. Und das sind genau die Schlüssel. Die Konstruktionen sind die Schlüssel. Das ist quasi eine Analogie. Jeder von Ihnen hat eine bestimmte Art, einen Stift zu halten. Ich sehe es hier zum Beispiel gerade. Manche halten den Stift so, manche machen so, andere machen vielleicht so. Aber alle können sie irgendwie schreiben. Jeder von Ihnen hat eine jeweilige, individuelle Art und Weise, eine eigene Konstruktion mit dem Stift umzugehen, mit ihm zu handeln. Und genau das sind die Schlüssel. Und das meint von Glasersfeld mit Fit. Es gibt verschiedene Schlüssel, die passen. Ja? Genauso gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eben über die Brücken gesprochen. Brücken zu bauen. Man kann eine Hängebrücke bauen, man kann eine Betonbrücke bauen, man kann eine Stahlbrücke bauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, über einen Fluss oder über einen Tal zu kommen. Aber Hauptsache, man kommt drüber. Das ist der Punkt, um den es dabei geht.
Entschuldigung. Ja. Also auch wenn man vielleicht diese Metaphern dann überstrapaziert, aber dann wäre ja das Schloss wäre doch dann etwas, was dann eher auf der Realität
ist. Ja, klar.
Wäre dann das Ontologische.
Ja.
Ja. Der Fluss.
Ja. Das ist ja auch einer der Fehlschlüsse, den wir standardmäßig machen. Dass wir von der Art und Weise, wie wir bestimmte Probleme lösen können, und mit Blick auf die Hypothesen, die wir dazu ins Feld führen, also abhängig von der Art und Weise, wie wir das machen, darauf schließen, dass die Realität irgendwie in einer bestimmten Weise beschaffen sei. Also die Tatsache, dass wir, Sie hatten vorhin das Beispiel mit den grünen Blättern, die Tatsache, dass wir eine Erklärung aufbieten können, die was mit Lichtbrechung und Chlorophyllgehalt in Blättern und so weiter zu tun hat, dass wir die Erklärung aufbieten können, die für uns eine hohe Plausibilität hat, führt uns dazu anzunehmen, die Realität sei so beschaffen. Es gäbe da Chlorophyll und es gäbe da Blätter und Bäume und so weiter. Das ist aber gar nicht nötig. Im Grunde brauchen wir dieses ganze Baumwissen nur, um mit dem Baum was Vernünftiges anfangen zu können. Ihn zu pflanzen, ihn zu pflegen, ihn zu hegen, ihn zu fällen, ihn zu zerkleinern, ihn zu verheizen oder Möbel draus zu bauen oder was immer. Also dieser Handlungszusammenhang, in dem die Objekte für uns eine Rolle spielen, ist das, was für uns entscheidend ist. Ob das Chlorophyll in der Realität existiert, ist im Grunde trivial. Das ist eine Information, ohne die wir auch leben können. Es kommt nur darauf an, dass wir so viele Eigenschaften an diesem Ding entdecken, beziehungsweise so viele Eigenschaften erfinden, dass wir sehr, sehr kreativ, so kreativ wie möglich mit diesen Objekten umgehen können. Und das ist sozusagen die intellektuelle Leistung, die einzelne Menschen oder die halt die Gesellschaft und so weiter erbringt, dass sie die verfügbaren Ressourcen so kreativ wie möglich einsetzen kann. Und wenn dazu die Erfindung von Chlorophyll gehört und wenn dazu die Nachahmung der Natur im technologischen Bereich gehört, dann ist es so. Aber das hat überhaupt keine Implikationen, jedenfalls in einer erkenntnistheoretischen Sinne, überhaupt keine Implikationen mit Blick auf die Beschaffenheit dieser Realität. Und Sie hatten vorhin völlig recht, die Radikalität dieses Ansatzes besteht tatsächlich darin, dass der natürlich auch im Privatleben keinen Halt macht. Also alles, was in Ihrer Wirklichkeit vorkommt, ist von Ihnen selbst konstruiert. Aber das bedeutet nicht, dass das freie Fantasie ist. Das bedeutet nicht, dass Sie verrückt sind oder irgendwas. Es bedeutet, dass Sie abhängig von bestimmten Sinnesereignissen, abhängig von bestimmten sensorischen Anmutungen, eben ein System von Kategorien, Begriffen, Handlungsstrategien und Ähnlichem ausgeprägt haben, mit dem sie gut klarkommen. Und wenn Sie an bestimmte pathologische Konstruktionsformen denken, die es ja auch gibt, also wo Leute zum Beispiel Stimmen hören, die irgendwo aus dem Nirvana kommen oder wo sie Personen sehen, die niemand anders sieht oder wo sie andere Anmutungen haben, die nicht sozial abgeglichen werden können, für die es keinen Konsens gibt, das sind Formen, die als krankhaft gelten. Aber die belegen unter anderem, dass eben diese konstruktive Kreativität am Werk ist. Dass die manchmal sogar über die Verhältnisse, die sensorisch gedeckt sind, sozusagen hinausschießt. Und dass es dann ein Problem mit der eigenen Handlungsorganisation und Koordination geben kann. Also grundsätzlich müssen wir diese kognitive Kreativität unterstellen. Und üblicherweise im Großen und Ganzen funktioniert sozusagen ein kognitives System auch so, dass es sich selber in den Stand setzt, mit den Erfahrungsräumen, in denen es sich bewegt, gut umzugehen, gut klarzukommen, sich orientieren zu können, sich zu versorgen mit Kleidung und Nahrung und sozialer Nähe und Pipapo. Und dass es sozusagen rund läuft und dass es in sozialen Interaktionsbeziehungen auch eine entsprechende Stabilisierung und ein entsprechendes Backup, Backing für die eigenen Leistungen, für die eigenen Konstruktionsleistungen gibt. Also es gibt Bestätigung dafür, dass man eben Dinge konstruiert, die in der Gesellschaft, die kulturell positiv bewertet werden. Es ist ja im Grunde so, dass wir uns in der Gesellschaft und die nachfolgenden Generationen immer gegenseitig irgendwie sozialisieren und gegenseitig erziehen und Spielräume festlegen und Spielräume eröffnen für das, was sozusagen der ein neu in eine Gesellschaft hineinwachsender Organismus tun sollte und tun darf. Ne? Da gibt es ja auch klare Grenzen von dem, was sozial erwünscht ist und was sozial unerwünscht ist, von dem, was in der Familie üblich ist und was unüblich ist, von dem, wofür man Lob bekommt und wofür man bestraft wird oder irgendwie negativ sanktioniert wird. Also auf diese Weise werden die individuellen Kognitionsleistungen, die individuellen Konstruktionsleistungen schon sehr stark sozial und kulturell abgeglichen. Und trotzdem gibt es eben noch sehr, sehr viele Freiheitsräume und Spielräume und Zufälle, um sozusagen individuelle Konstruktivität und Kreativität zuzulassen. Und das ist ja ein Quell der Innovation, der sich nie erschöpft. Also von daher ist Weiterentwicklung natürlich möglich auf der Basis dessen, was an individueller Differenz im Spiel ist und was sozusagen auch an individueller Kreativität jeweils möglich ist. Und Sie wissen ja auch aus eigener Erfahrung, dass Erinnerungen an Urlaube, die Einschätzung, die Erfahrung von Situationen auch bei Lebenspartnern ganz unterschiedlich sein kann. Wenn Sie sich ein Jahr später an den Urlaub vom Vorjahr erinnern, dann hat der eine dies, der andere das noch in Erinnerung. Dann fangen vielleicht Streitereien an, ob das nun wirklich so gewesen ist, wie der eine behauptet. Alle möglichen Unterschiede in der Erinnerung und in der Wahrnehmung machen sich da geltend. Und natürlich sind auch Erfahrungen über die eigene Situation geprägt von außerordentlich vielen Unterstellungen, wohlwollenden Unterstellungen oder eben auch weniger wohlwollenden Unterstellungen. Und das kann sein, dass sich das dann erst Monate oder Jahre später herausstellt, dass man sozusagen auf unterschiedlichen Geschäftsgrundlagen miteinander umgegangen ist, das nie wirklich abgeglichen hat. Also entscheidend ist die Einsicht, dass wir als kognitive Systeme eben diese Konstruktionsleistungen jeweils individuell und subjektiv erbringen und dass im sozialen, in der sozialen Interaktion das, was sozusagen jedes einzelne Subjekt an Verhaltensweisen, an Handlungsweisen, an Wahrnehmungen ins Spiel bringen kann, im interaktiven Raum abgeglichen wird. Ne? Ob das sozusagen sozial toleriert wird oder nicht, ob es sanktioniert wird oder nicht. Und das, was möglich ist, ist möglich. Und das, was negativ sanktioniert wird, das wird im kulturellen Raum, im sozialen Raum weniger gefördert oder gar nicht gefördert oder eben sogar massiv unterdrückt.
Ich hätte mal eine grundlegende Frage. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Wirklichkeit also auf Konstruktionen basiert, kann man so sagen, wieso gibt es dann Gut und Böse? Also wenn jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt von dem biologischen Ansatz ausgeht, dass jeder Mensch, sagen wir mal, im Gehirn alle Anlagen drin hat und dass, sagen wir mal, durch Erziehung oder Sozialisation praktisch der Mensch irgendwie geprägt wird. Mhm. Also entweder positiv oder negativ. Aber das ist ja dann, ich weiß nicht, also wenn man es jetzt genau nehmen würde, müsste ja dann jeder Mensch eigentlich gut sein, irgendwie mit seinen Mitmenschen hervorragend auskommen und viele innovative Sachen entwickeln, dass man irgendwie weiterkommt. Aber es ist ja nicht so.
Aber warum muss er gut sein? Ich meine, es gibt ganz viele Interessen und ganz viele Antriebe und ganz viele Ideen, die Leuten in den Kopf kommen können.
Sie wollten das, glaube ich, sagen.
Also ich meine, letztendlich ist ja auch, also der Mensch ist ja an sich weder gut noch böse. Also auch gut und böse sind ja wieder Konstrukte, die von uns selber erdacht worden sind. Also dementsprechend kann wenn man sozusagen das, also dieses Argument, auch das gehört ins Reich der Konstruktion sozusagen, womit wir uns die Welt erschließen oder mit der wir vor allen Dingen versuchen, eine Gesellschaft herzustellen, eine funktionierende Gesellschaft, um halt nicht Sodom und Gomorra ausbrechen zu lassen, wenn wir überleben wollen.
Ganz, ganz, jetzt nicht im Sinne des radikalen Konstruktivismus, radikal jetzt sehr allgemein verwendet. Ganz, ganz allgemein gesprochen könnte man sich auch eine Gesellschaft vorstellen, in der es erlaubt ist, Sex mit Kindern zu haben. Das ist ganz radikal gedacht. Aber wir haben in unserer Gesellschaft beschlossen, nein, das machen wir nicht, das ist nicht gut. Das sorgt für eine schlechte soziale Interaktion. Ja? Deswegen tun wir das nicht.
Das ist vielleicht ein bisschen ein problematisches Beispiel. Aber Hunde und Katzen zu essen, ist bei uns nicht in. In Korea ist das was anderes. Also auch ob das Töten von Menschen gut oder schlecht ist, ist eine Frage, die man so gar nicht entscheiden kann. Das ist auch eine Frage, die jetzt mit der neurophysiologischen Ausstattung des Menschen nicht unmittelbar zu tun hat. Jeder von uns ist dazu in der Lage, andere Menschen zu töten. Das ist die Frage, ob er es will oder nicht, ob er es kann oder nicht, ob die Verhältnisse danach sind oder nicht. Also ne, ob was dann da jeweils gut und böse ist, ist schwer zu entscheiden. Es gibt ja sogar Priester und Päpste, die also in Ausnahmesituationen die Tötung anderer Menschen befürworten. Es gab die Kreuzzüge und es gibt heute immer noch in jedem kämpfenden militärischen Verband einen Seelsorger, der nicht nur die psychischen Wracks dann wieder zusammenflickt, sondern der eben auch dafür sorgt, dass das, was da sozusagen an Bösem getan wird, dass es irgendwie schön geredet wird, gut geredet wird. Also das ist eine sehr, sehr schwierige und letztlich eine politische Frage. Eine ethische Frage und hängt von vielen, vielen Voraussetzungen ab. Also grundsätzlich gut ist der Mensch wahrscheinlich nicht, sondern er hat, wie Sie eben schon gesagt haben, sozusagen das Potenzial zu allen möglichen Taten und Untaten in sich. Es kommt nur darauf an, wie sozusagen dieses Potenzial sozial und kulturell gezähmt wird. Und deshalb haben wir ja sowas wie Zivilisation, deshalb haben wir sowas wie Recht und Gesetz, deshalb haben wir sowas wie Ethik und Moral, um halt unseren Antrieben gewisse Zügel anzulegen. Na, wenn man also ein Zusammenleben pflegen will, wenn man sowas wie Gesellschaft stabil halten will, dann muss man bestimmte Handlungsweisen negativ sanktionieren, sonst funktioniert das nicht. Und das ist eine alte historische Erfahrung.
Dürfte es denn jetzt nach Glasersfeld überhaupt so ein Rechtssystem geben? Weil er sagt, es ist alles Konstruktion der Subjekte. Also finden ja Ereignisse auch gar nicht reell statt.
Doch, Ereignisse finden in der Wirklichkeit statt.
Aber die können wir ja nicht erfassen.
Also doch, in der Wirklichkeit kann man die schon erfassen. Also wir können uns ja darüber einigen. Wir brauchen nur uns die Nachrichtensendung anzuschauen, was so alles in der Welt passiert. Das sind sozusagen Reporte über wahrgenommene Ereignisse. Das ist alles Wirklichkeit und über Wirklichkeit können wir trefflich uns auseinandersetzen. Wenn Sie in Urlaub fahren, fahren Sie auch wirklich in Urlaub. Ne? Also Sie bleiben ja nicht zu Hause im Sessel sitzen und fantasieren sozusagen 3 Wochen irgendeine Südsee.
Aber das ist ja dann für jeden eine eigene Konstruktion.
Richtig, ja, es ist für jeden eine eigene Konstruktion und das, was sozusagen im kommunikativen zwischenmenschlichen Verkehr passiert, ist, dass wir Mittel und Wege gefunden haben, uns gegenseitig so zu beeindrucken, dass jeder Einzelne dann auf der Basis dieser kommunikativen Anforderungen für sich bestimmte Vorstellungen und bestimmte Ansichten oder Einsichten gewinnen kann. Und das funktioniert mehr oder weniger gut. Also bei ganz banalen Sachen wie der Wettervorhersage funktioniert es relativ gut. Da kann man uns sagen, morgen regnet es und dann nehmen wir einen Schirm mit und die Wettervorhersage ist inzwischen so gut, dass es meistens auch Sinn macht, den Schirm mitzunehmen, wenn es so angekündigt ist. Also es gibt die Chance, dass wir andere Menschen irgendwie in eine Richtung orientieren können, dass sie für sich realisieren, es ist besser, ich bereite mich in dieser und jener Form auf die nächsten Minuten oder Stunden oder Tage vor. wir sind auch imstande, für Wochen oder Monate unser Leben zu planen. Sie haben irgendwann mal sich entschlossen, nach Siegen zu gehen, um da zu studieren. Und dann sind eine ganze Menge von Schritten notwendig, um das umzusetzen. Sie müssen eine Wohnung suchen und dann mal hinfahren und sich das angucken und, und. Das kriegen wir alles auf die Reihe. Ne? Aber das kriegen wir deshalb auf die Reihe, weil wir eine soziale Organisation unseres Handelns in der Gesellschaft realisiert haben, die unglaublich komplex ist und die davon abhängt, dass jeder an seiner Stelle seinen Job macht. Also wenn die Leute, die dafür sorgen, dass die Eisenbahnen fahren oder dass die Taxis fahren oder dass die Autobahnen befahrbar sind, wenn die ihren Dienst einstellen, dann bricht sofort die ganze Sache zusammen. Wir können nur deshalb planen, weil andere unsere eigenen Planungen erst stützen und ermöglichen. Und umgekehrt leisten wir für andere sozusagen einen gewissen Beitrag für die Kalkulation, Kalkulierbarkeit der Verhältnisse.
Man könnte dann auch sagen, dass man aufpassen müsste, man dürfte ja nicht sagen, alles ist Illusion oder so und damit das dann mit anderen Illusionen auf die gleiche Stufe stellen, also mit Illusionen, die jetzt wirklich Illusionen sind. Und die, das heißt also, der Unterschied zwischen der konstruierten Wirklichkeit und irgendeiner Illusion wäre dann, dass die konstruierte Wirklichkeit sich auch durch eine Regelmäßigkeit in Raum und Zeit und so auszeichnet. Ne? Mhm. Also wie eben mal gesagt wurde, irgendwie, dass wir jetzt, wenn wir rausgehen, kommen wieder rein. Also wenn ich jetzt rausgehen würde und kämen wieder rein, wären sie ja alle noch hier, wenn sie hier geblieben wären. Ja. Oder sagen wir, der Raum wäre noch da. Das ist noch eindeutiger. Und wenn das nicht so wäre, dann müsste ich davon ausgehen, dass ich jetzt gerade irgendwie Drogen genommen hätte, zum Beispiel. Und dann wäre das aber irgendwann nach ein paar Stunden wieder weg und dann gäbe es wieder die Regelmäßigkeit. Mhm. Deswegen sind auch Träume nicht wirklich, weil wir da immer irgendwas anderes träumen und da auch nicht in irgendeiner... Ich glaube, da gibt es nämlich so ein Gedankenspiel, dass wenn jemand jede Nacht ein zweites Leben immer kohärent weiterträumt, ne? Gibt es irgendein so ein Gedankenspiel, dass das im Prinzip, also wenn es das gäbe, dass das wahrgenommen würde wie eine zweite Wirklichkeit. Da es das aber nicht gibt, können wir das ganz einfach unterscheiden, wach sein und träumen. Also eben weil es da eine Regelmäßigkeit, auf der anderen Seite keine Regelmäßigkeit.
Also in der Regel kann man das einfach unterscheiden, aber es gibt Momente, wo man sich manchmal vielleicht nicht sicher ist, ob eine Erinnerung sich auf was Geträumtes oder auf was Erlebtes bezieht. Also da sind schon so schwammige Übergangsbereiche. Und historisch ist es auch so gewesen, dass unsere Vorfahren zum Teil das, was sie geträumt haben, viel ernster genommen haben, als wir das heute machen. Dass sie das tatsächlich für eine andere Wirklichkeit erachtet haben und auch von den geträumten Ereignissen, von den geträumten Erlebnissen viel mehr abhängig gemacht haben für ihren Alltag. Also vieles von dem, was man auch aus der Religionsgeschichte kennt, was da so an Erfahrungen berichtet wird, das sind zum Teil, wenn man es versucht irgendwie rational zu erklären, Erlebnisse, die auf Träume zurückgehen. Also das ist ganz sicher so, dass für sozusagen eine konsistente Wirklichkeitskonstruktion die Reproduktion von Erfahrungen, die Rekurrenz von Erfahrungen, die Wiederholbarkeit, die Planbarkeit, das planmäßige Ansteuern bestimmter Ziele, dass das notwendig ist. Und dass wir daraus auch eben sowas wie Verlässlichkeit, auch im Verkehr mit anderen, Vertrauen und so weiter, gewinnen können. Und deshalb kann man eben von diesen Fiktionen und von diesen Fantasien die Konstruktion von Lebensverhältnissen und Wirklichkeit ganz gut unterscheiden.
Ich hätte nochmal eine Frage. Luhmann, Realität der Massenmedien. Mhm. Er beschreibt ja da, also irgendwie, dass die Massenmedien als solches schon irgendwie da sind und das, was die Inhalte produzieren, dass das ja, sagen wir mal, die Wirklichkeit ist, aber dass das ja auf Unterscheidung basiert, auf Konstruktion praktisch. Nachrichten werden ja selektiert, sortiert, was ist wichtig, was ist unwichtig. Er macht da einen riesen, also riesen Katalog auf. Mhm. Aber er sagt, für sich, wenn er die Massenmedien beobachtet, ist er irgendwie so außen vor. Also gibt es so Zeichnungen irgendwie. Das würde ja dann eigentlich nicht stimmen. Wenn man von dem radikalen Konstruktivismus ausgehen würde, kann man sich ja selbst, Luhmann macht das so, erste Ordnung, zweite Ordnung, also von
Beobachtung.
Ganz oben, genau, guckt da drauf. Das wäre dann unsinnig in dem Sinne. Höchstens theoretisch. Also
das sind, genau. Das sind theoretische Operationen. Man kann ja mal so tun, als ob. Aber es ist eben auch nicht mehr, als so zu tun, als ob. Und das muss man sich klar machen. Natürlich hat Luhmann oder hatte Luhmann keine privilegierte Perspektive auf die Gesellschaft gegenüber anderen Menschen. Er war halt jemand, der über Gesellschaft ein bisschen ausführlicher und länger und intensiver nachgedacht hat, als das üblich ist. Aber unter Soziologen und zumal unter solchen Gesellschaftsphilosophen ist das halt das Alltagsgeschäft. Und da kommt man halt auf bestimmte Abstraktionsniveaus, die nicht so ganz alltäglich sind. Aber Tatsache ist, dass Luhmann natürlich wie jeder von uns in der Gesellschaft gelebt hat und dass er diese theoretischen Operationen halt als theoretische Reflexionen angelegt haben muss. Anders kann es nicht sein. Und es ist diese ganze Gesellschaftstheorie, diese Luhmannsche Systemtheorie, ist halt ein Vorschlag, gesellschaftliche Wirklichkeit zu sehen. Ein Vorschlag, sie zu konzeptualisieren. Und die Frage ist, was leistet es? Was leistet die Luhmannsche Systemtheorie für unser Verständnis von Gesellschaft? Und noch mehr, was leistet sie für die Gestaltung von Gesellschaft? Was leistet sie für die Politik, für die Wirtschaft, für die Kultur und so weiter? Und wenn wir da sehen können, dass hat ein super Potenzial, dieser Ansatz. Damit können wir unsere Gesellschaft neu umbauen, damit können wir soziale Ungleichheit abbauen, damit können wir die Partizipation verbessern für alle Mitbürger, damit können wir eine neue politische Kultur aufbauen und so, dann ist das toll. Dann ist diese Systemtheorie sicher ein geeignetes Instrument, um unsere Lebensverhältnisse weiterzuentwickeln. Aber an diesen Leistungen muss sie sich messen lassen.
Wenn an der Stelle keine weiteren Fragen im Moment sind, dann würde ich gerne die Aufmerksamkeit noch auf den Begriff des Wissens lenken. Wir haben eben schon von der Erfahrungswelt gesprochen und von Erfahrungen und von Handlungsweisen. Und jetzt ist die Frage, was ist dann in diesem Zusammenhang eigentlich Wissen? Was versteht von Glasersfeld unter Wissen? Denken Sie an das Fit. Denken Sie an das Passen, denken Sie an die Schlüssel. Er schreibt zum Beispiel auf Seite 202, Vorhersagen zu machen und gewisse Phänomene, das heißt Erscheinungen, Erlebnisse zu bewerkstelligen oder zu verhindern, der Satz geht noch vorher los, ganz allgemein betrachtet ist unser Wissen brauchbar, relevant, lebensfähig, in Klammern, oder wie immer wir die positive Seite der Wertungsskala nennen wollen, Klammer zu, wenn es der Erfahrungswert standhält, und uns befähigt, Vorhersagen zu machen und gewisse Phänomene, Erscheinungen, Erlebnisse zu bewerkstelligen oder zu verhindern. Weiter unten schreibt er noch, logisch betrachtet heißt das aber keineswegs, dass wir nun wissen, wie die objektive Welt beschaffen ist. Es heißt lediglich, dass wir einen gangbaren Weg zu einem Ziel wissen.
Ja, also im Endeffekt heißt das ja letztendlich, selbst unser Wissen oder was wir halt als Wissen bezeichnen, ist letztendlich auch nur ein Konstrukt und also eine universelle Wahrheit oder das universelle Wissen gibt es schlichtweg nicht. Mhm. Sondern es ist halt eine Form, die wir letztendlich entwickelt haben, die ja dann auch wiederum stellenweise auch auf Konvention beruht. Und das Wissen ist halt brauchbar, relevant und lebensfähig sozusagen. Aber es ist halt, hat jetzt keine, also Wissen ist ja auch nur so lang dann gültig, bis das Gegenteil wiederum bewiesen wird sozusagen.
Nehmen wir mal, darf ich mal ein ganz einfaches Beispiel mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Wie sieht das Wissen aus, das Sie davon haben, von Ihrem Wohnort hierher zu kommen? Wie sieht dieses Wissen aus? Woraus besteht es? Das ist ein Weg, den Sie regelmäßig zurücklegen. Wie sieht dieses Wissen dieses Weges aus?
Ja, durch geografische Kenntnisse, durch Anbindung, also so Transferkenntnisse, wie Busse.
Nochmal weiter runterbrechen. Nochmal. Wenn Sie Ihre Wohnung verlassen,
ja.
Was machen Sie? Was machen Sie da genau?
Ich gehe nach links.
Da sehen Sie was, ne? Wenn Sie nach links gehen.
Ja, ich sehe halt die Umgebung.
Was sehen Sie da genau?
Die Straße.
Also okay, Sie kommen aus Ihrer Wohnung, gehen nach links und sehen die Straße.
Nein, ich sehe ja vor mir. Also was?
Beschreiben Sie mal. Was?
Also wenn ich aus meiner Wohnung gehe, bin ich im Hausflur. Dann gehe ich im Hausflur links, die Treppe runter, durch die Tür raus, links und nach vor mir die Straße quasi. Dann gehe ich links an meinem Gebäude vorbei. Ja. Links ist ein Parkplatz, rechts eine Schule und da ist die Haltestelle direkt vor mir. So, und da warte ich dann.
Ja, da warten Sie.
Bis mein Bus kommt.
Okay, dann steigen Sie in den Bus.
Genau.
Und dann fährt der Bus Sie?
Zum Weidenau Bahnhof quasi.
Woher wissen Sie, dass der richtig fährt? Dass Sie im richtigen Bus sitzen?
Ja, an der Nummer.
An der Nummer des Busses?
Genau.
Und dann kümmern Sie sich auch nicht weiter drum, wenn das mit der Nummer stimmt?
Doch, ich gucke natürlich auch mal. Also mir war schon mal passiert, dass er falsch abgebogen ist. Ist ihm auch aufgefallen, muss er zurücksetzen. Das ist natürlich dann auch spannend. Ja. Also der hat ja auch natürlich eher seinen Liniennetzplan.
Ja. Okay, irgendwann ist dann eine Haltestelle erreicht, wo Sie aussteigen.
Genau.
Das ist dann hier oben.
Ja, letztendlich ja.
Also dieses Wissen besteht in Vorstellungsbildern, die mit der tatsächlichen aktuellen Wahrnehmung abgeglichen werden. Und das, was Sie uns jetzt beschrieben haben, so wie dieser Weg aussieht, da haben Sie ja irgendwie eine visuelle Anmutung von dem, was Ihr Hausflur ist und von dem, was der Blick ist auf die Straße und so weiter. Also diese Bilder, die in einer bestimmten Reihenfolge erwartet werden, die arbeiten Sie sozusagen ab. Also Sie bewegen sich in eine Richtung, in der die erwarteten Bilder durch die Wahrnehmung eingelöst werden. Sie haben bestimmte Anmutungserwartungen und Sie gehen dann in die Richtung, in der diese Anmutungserwartungen, diese visuellen Anmutungserwartungen erfüllt werden. Und so hangeln Sie sich sozusagen von Ecke zu Ecke, von Schritt zu Schritt, von Bus zur Haltestelle und so weiter bis hier hoch, bis Sie hier sind. Darin besteht dieses Wissen. Ein Wissen von Plätzen, Orten, Fassaden, Geräuschen und so weiter. Wir haben hier eine Mitarbeiterin im Haus, die ist blind. Die kommt hier auch an. Das, was sie wahrnimmt auf dem Weg von ihrem Wohnort, von ihrer Wohnung hierher, ist natürlich was anderes. Sie hat überhaupt gar keine visuellen Anmutungen. Sie hört auf Geräusche, sie hört also einmal auf die Geräuschkulisse sozusagen, dann auf die Geräusche, die sie selber macht, wenn sie über Pflaster geht oder über Betonplatten oder irgendwas. Sie zählt die Schritte und so weiter. Also sie hat eine ganz spezifische Vorstellung von dem, was sie sozusagen durch Handeln abarbeiten muss, um an einen bestimmten Ort zu kommen, genauso wie Sie bestimmte visuelle Anmutungserwartungen haben und entlang dieser Kette von Bildern sich bis an Ihren Zielort bewegen, denn von dem haben Sie ja auch eine Vorstellung. Das ist das Wissen, was Sie dann sozusagen als Handlungsstrategie abspulen und was Sie nach aller Erfahrung dahin führt, wo Sie hinwollen. Und so ist es mit analog mit allen anderen Handlungszielen, die wir ansteuern können, mit allen anderen planvollen Handeln. Es wird abgearbeitet entlang bestimmter Erwartungsstrukturen und Erwartungsmuster.
Also ist Wissen quasi der Abgleich von Erwartetem und Erlebtem?
Also ich habe die pragmatische Dimension, die Handlungsdimension des Wissens ist genau das. Okay. Also wenn Sie da was Falsches wissen, dann kommen Sie ja nicht an Ihr Ziel. Ja. Das heißt, der Wert Ihres Wissens ist so gut, wie die Zuverlässigkeit, mit der Sie die Ziele, die Sie aktuell verfolgen, erreichen können. Und zwar zuverlässig erreichen können. Und wenn da was nicht stimmt, dann ist mit Ihrem Wissen was nicht in Ordnung. Ne? Also mit dieser Erwartungsstruktur.
Man könnte auch wahrscheinlich sagen, Wissen ist Handlungswissen. Wissen ist Wissen wie.
Man kann das sogar generalisieren. Wissen ist immer Handlungswissen. Da wird ja auch ein feiner Unterschied gemacht in der Wissensphilosophie. Und auch in der kognitiven Psychologie wird dann zwischen enzyklopädischem und Handlungswissen unterschieden. Aber das enzyklopädische Wissen, das Wissen was? Was ist das für eine Art von Wissen? Also wer ist der aktuelle amerikanische Präsident?
Genau,
Obama. Wer ist der Präsident?
Sie hat es eben schon gesagt, ja, Obama.
Was für eine Art von Wissen ist das? Das enzyklopädische Wissen. Das ist auch ein Handlungswissen. Und was für ein Handlungswissen?
Ja, im Prinzip ist das ja, also ich fand das ganz gut, dass man erwartet, das ist jetzt Obama, weil ich schon mal mit einer Erfahrung, also eine Erfahrung hat mir das schon mal gesagt, jetzt erwarte ich es deswegen und wenn ich jetzt wieder irgendwie Nachrichten sehe und dann ist er da wieder, dann wird das wieder bestätigt.
Genau. Also, ja, also was für eine Art von Wissen ist dieses enzyklopädische Wissen?
Ich nenne das mal Faktenwissen.
Ja, ist richtig, aber was ist ein Faktum? Haben Sie ja in Glasersfelds Aufsatz gelesen.
Auch was Gemachtes.
Ja, also, das kommt ja von Fakere, ne? Vom Lateinischen. Machen, tun. Ein Faktum ist eine gemachte Sache. Wie machen wir denn Sachen? Aber nochmal zurück zu der Frage. Was ist dieses enzyklopädische Wissen? Es ist ein Handlungswissen, ne? So viel war klar. Aber welche Art von Handlungswissen? Ein Sprechhandlungswissen. Sie können Fragen beantworten. Ne? Enzyklopädisches Wissen bedeutet, Fragen beantworten zu können. Ganz einfach. Und je mehr Fragen man beantworten kann, desto mehr wird man zum Lexikon. Das Sprechen ist eine Handlung. Und deshalb ist eben das ganze Faktenwissen, was ist der Fall, welche Farbe hat die Sonne, das sind alles Wissensbestände, die was damit zu tun haben, dass wir auf Fragen antworten können.
Müssen wir dieses Fragen-Antworten nicht noch ein bisschen abstrahieren? Also einfach Handlungswissen im Bereich der kulturellen Kommunikation oder so, weil ja zum Beispiel auch das Herstellen eines Kunstwerks oder so auch dazugehört zur kulturellen Kommunikation und damit auch so was Ähnliches wie ein Sprechakt ist vielleicht. Aber und da wird dann auch das enzyklopädische Wissen integriert oder so. Oder irgendwas, oder wenn ich, ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall so, dass eben das, also dass nicht nur das Fragen beantworten, sondern auch, ja, also diesen Kommunikationsbegriff, oder das Beantworten irgendwie, das kann man bestimmt dann noch abstrahierter sehen.
Ja, man also, kann auch die Produktion also, von anderen symbolischen Objekten vielleicht einschließen.
Ja, so, ne? Ja.
Aber bei dem enzyklopädischen, in dem ganzen enzyklopädischen Bereich, so, wo es um das, was an Faktenwissen genannt worden ist, geht, das kann man letztendlich darauf zurückführen, dass es entweder darum geht, in Prüfungen Fragen zu beantworten oder beim Kreuzworträtsel machen, Fragen zu beantworten oder in allen möglichen anderen Zusammenhängen, in denen solche Fragen aufkommen oder Probleme aufkommen, entsprechende Informationen geben zu können. Ne? Und das Informationen geben ist letztlich nichts anderes, als sich schriftlich oder mündlich zu äußern. Ja, und deshalb ist auch dieser gesamte Bereich vom Wissen natürlich ein Handlungswissen.
Ist das dann immer noch ein Handlungswissen, also natürlich ist ein Handlungswissen, aber ist das dann immer noch so ein Sprechwissen, wenn ich sage mal ein Wissen, zum Beispiel 2 plus 2 gleich 4, und das aber nicht nur beantworte, sondern anwende, sage ich mal, in einer Formel, um zu wissen, aha, 2 plus 2 sind 4, damit ich mal 2 in den Klammern gesetzt, ist 8, damit ich das anwenden kann. Also das ist ja dann, ich beantworte da ja keine Fragen sprachlich, sondern ich wende, das bleibt ja mir, ich beantworte mir selber eine Frage vielleicht im Kopf, aber dann wende ich das ja auch an dann direkt.
Naja, im Mathematikunterricht, wenn es um kleines 1x1 und so geht, da werden natürlich von Lehrern auch Fragen gestellt. Ne?
Ja, das war jetzt dann als Weg quasi,
ja,
um mein Ziel zu erreichen.
Ja, na klar, es gibt dann eben ein Regelwissen, das dazu kommt. Also wie, ne, wie wende ich zum Beispiel bestimmte mathematische Operationen an, welche kann ich anwenden, welche gibt es, ne? Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und so weiter, diese Grundoperationen. Und die Tatsache, oder besser gesagt die Kompetenz oder die Fähigkeit, diese Operationen ausführen zu können, diese mathematischen Grundoperationen ausführen zu können, wird ja trainiert und auch überprüft, dadurch, dass man Aufgaben stellt, ne? Und dadurch, dass Aufgaben gelöst werden müssen. Und das Aufgabenlösen ist natürlich auch etwas, was Handlung erfordert. Ne? Das Aufgabenlösen ist ein Handeln. Und insofern ist natürlich auch die Ausführung von mathematischen Grundoperationen, die Anwendung von mathematischen Regeln, ein Handeln. Und auch das Beantworten von Fragen oder das Äußern von Sätzen in einer natürlichen Sprache ist auch regelgeleitet. Wir haben ja grammatische Regeln, die recht kompliziert werden können. Also insofern ist das Ausführen von standardisierten oder regulierten und regelmäßigen und auch nachprüfbaren Operationen etwas, das ein, ich bleib mal bei dem Begriff, standardisiertes Handeln ist, ein sozial standardisiertes Handeln. Und das wird in unseren Gesellschaften und in den Kulturen ja systematisch eingeübt. Auch das Rechnen.
Also es ist insofern auch wieder ein Sprachwissen, wie wir es jetzt genannt haben, mit den
Antworten
der Fragen. Also ich beantworte mir selber quasi die Frage, während ich diese Aufgabe in der Gesamtheit löse, muss ich ja immer wieder diese Regeln anwenden, die ich habe. Und die
genau. Sind dann auch. Es ist sicher ein Unterschied, ob man jetzt irgendwelche natürlichen Sprachen oder Sätze natürlicher Sprachen generiert oder ob man mathematische Aufgaben löst. Das sind unterschiedliche Herausforderungen, sage ich mal, ne? Unterschiedliche Anforderungen. Aber beides verlangt die Ausführung von Operationen, die Ausführung von Handlungen und beides wird sozusagen hergestellt, realisiert, intersubjektivierbar, überprüfbar, sozial relevant dadurch, dass es geäußert wird. Das Ergebnis von Berechnungen, genauso wie die natürlichsprachlichen Sätze. Ob die wohlgeformt sind oder nicht, ob die als Frage, als Bitte oder in anderen Formen geäußert werden und was das an sozialen Folgen hat, das kann erst realisiert werden, das kann erst überprüft werden, nachdem man die Antwort gegeben oder die Lösung der Aufgabe kommuniziert hat. Insofern ist die Basis tatsächlich das Operieren bzw. das Handeln. Und insofern ist auch die Nähe, die ja in dem Text hier auch angesprochen wird, dieser konstruktivistischen Überlegung zu pragmatischen Ansätzen in der Philosophie. Also Dewey, Bridgman werden ja zitiert, sehr groß, weil es da immer sozusagen auf dieses Verhaltensmoment, auf das Ausführen von Operationen ankommt. Das ist sozusagen die Ebene, auf der sich unser Wissen, auf der sich auch unsere kognitive Kreativität, ja, wir kriegen mal eine neue Idee, man kann ja vielleicht auch mal was anders machen, als man es bisher gemacht hat, aber auf der Ebene der Ausführung dieser einzelnen Handlungsschritte muss sich das bewähren. Wenn das nicht funktioniert, dann merken wir das ja sozusagen nicht im mentalen Simulieren, in der mentalen Simulation, sondern wir merken es erst wirklich, wenn wir es ausführen. Und deshalb ist das Experiment ja in der Wissenschaft auch so wichtig. Und deshalb ist eben das Ausprobieren, das Testen so wichtig. Weil wir da erst sozusagen die relevanten Erfahrungen machen können, wenn wir die Dinge tun und nicht, wenn wir nur über sie reden.
Ich hätte jetzt mal eine ausblickende Frage. Also unser Seminartitel heißt ja von der offenen Gesellschaft zur offenen Information. Jetzt mal unter dem Konstruktivismus irgendwie betrachtet, dann ist ja eigentlich alles konstruiert. Also dann könnten wir ja nicht von einer offenen Gesellschaft reden und auch nicht von einer offenen Information.
Was heißt nur konstruiert?
Nicht nur, generell.
Das ist doch gerade das Tolle.
Ja.
Also wir können froh sein, dass es konstruiert ist, denn sonst könnten wir nichts ändern.
Ja, klar. Mhm. Also sonst hätten wir ja gar keinen Zugriff
praktisch. Genau.
Ja, okay. Wie wendet man das weiter an? Also man könnte klar durch den Konstruktivismus Sachen untersuchen, indem man, also innerhalb der Unterscheidung. Ne, ich will nochmal auf Luhmann hat zum Beispiel mit einer Qualle. Also eine Qualle liegt am Strand und nur durch die Unterscheidung können wir Menschen sagen, okay, die liegt am Strand, die hat also schlapp gemacht, die wird voraussichtlich sterben, aber nur allein aus dem Bild, dass eine Qualle am Strand liegt und nicht im Wasser, nur die Unterscheidung macht praktisch uns das sichtbar. Also könnten wir den Konstruktivismus praktisch zur Unterscheidung benutzen. würde ich mal sagen. Offen oder geschlossen in der Gesellschaft? Oder?
Also mir ist ja, das ist sicher eine der Dimensionen, über die man dann später diskutieren muss. Ne? Also mir aber mir kommt es darauf an, dass wir uns jetzt mit Glasersfeld bzw. dem Konstruktivismus deshalb beschäftigen, weil ja auch in der offenen Gesellschaft und auch wenn es um Open Data, auch wenn es um WikiLeaks und so geht, die Menschen, die entweder Informationen zugänglich machen oder Informationen konsumieren, die das Internet nutzen, dadurch, dass sie jetzt diese neuen Medien haben, ja auch in einem biologischen oder psychologischen oder erkenntnistheoretischen Sinne keine andere Natur annehmen, als die, die sie als Menschen haben. Das heißt, auch das Internet hat natürlich nicht dafür gesorgt, dass wir epistemisch anders konfiguriert und konstituiert sind, als wir das hier diskutiert haben. Also auch Leute, die das Internet nutzen, sind natürlich kognitiv autonome Subjekte, die alles, was sie realisieren, in ihrem Oberstübchen zusammenschrauben. Und die Frage ist nur, was sozusagen die Erfahrung, die wir zusätzlich neben der Alltagserfahrung und neben Face-to-Face-Kommunikation durch die Nutzung von Medien machen können und die Möglichkeiten, die sich damit ergeben für soziale Kontakte, für Kommunikation, für Zugang zu Informationen und so weiter, wie sich das einmal auf die einzelnen Subjekte auswirkt und wie es sich auf das Zusammenleben auswirkt. Und das Zusammenleben unter Bedingungen kognitiver Autonomie jedes Einzelnen ist natürlich ein besonderes Problem. Sowieso schon, auch unabhängig und ohne das Internet. Und die Tatsache, dass wir es hinkriegen, als kognitiv autonome Subjekte uns mit anderen abzugleichen, die Tatsache, dass wir es hinkriegen, sowas wie soziale Regularitäten, Konventionen, Verhaltens- und Handlungskonventionen auszuprägen, dass wir füreinander irgendwie kalkulierbar werden, dass wir aneinander solche Erwartungen richten können, von denen ich eben schon gesprochen habe, ist ja nicht nur so, dass wir unsere Schulwege in dieser Form memorieren, sondern wir knüpfen ja auch Erwartungsstrukturen an unsere sozialen Partner. Also mit den Personen, mit denen wir umgehen, verbinden wir ja auch bestimmte solche Erfahrungen, ne, die sich dann konsolidieren als Erwartungen. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Und deshalb ist das alles ein ziemlich kompliziertes Geschäft, mit anderen Leuten umzugehen und Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen und so weiter. Es ist da nicht selbstverständlich. Das ist eben eine der zentralen Botschaften. Und es sind unsere sozialen Verhältnisse in einem gigantischen Maße, das machen wir uns gar nicht bewusst, gestaltbar, veränderbar. Also oft hat man den Eindruck, die Verhältnisse sind so, wie sie sind und da kann man nichts dran machen. Aber das gesamte Sozialleben ist in einem so hohen Maße abhängig, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, von der Bereitschaft jedes Einzelnen, seinen Teil dazu zu tun. Also morgens um 6 am Arbeitsplatz zu sein und den Job zu machen. Ja, dafür zu sorgen, dass bestimmte Ressourcen verfügbar werden. Dafür zu sorgen, dass überall das Licht angeht, wenn es dunkel wird und so weiter. 100.000 kleine Schritte, die zusammenkommen. Und jeder könnte das auch anders machen, was er macht. Oder könnte es sein lassen. Und diese tagtägliche Bereitschaft, die ist sozusagen der Klebstoff und das Baumaterial, aus dem sozusagen die Regelmäßigkeiten und Regularitäten und Erwartbarkeiten letztlich die Stabilität unserer Gesellschaften resultiert. Wir haben das ja erlebt 1989, als die politische Wende in Deutschland sich ereignet hat oder mit dem Zusammenbruch der gesamten Warschauer Paktstaaten. Was passiert, wenn man diese Regularität, diese Käseglocke von der Gesellschaft ein bisschen anhebt und die Leute von heute auf morgen aufhören, das zu machen, was sie bisher gemacht haben? Oder das anders machen. Das geht. Das geht. Also wir können viel umgestalten, wir können unter dieser Umgestaltung massiv leiden, wir können aber auch unsere Verhältnisse Step by Step irgendwie weiterentwickeln und vielleicht zum Nutzen vieler noch weiter verbessern. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Botschaft, dass wir gemeinsam in der Hand haben, diese Lebensverhältnisse zu gestalten. In einem sehr, sehr weiten und umfänglichen Sinne.
Und wir eben auch in der Lage sein sollten und in der Lage sind, dadurch eine offene Gesellschaft oder eine geschlossene Gesellschaft, um zurückzukommen auf Ihre Frage, zu gestalten und gestaltbar zu machen und darüber zu diskutieren, was können Vor- und Nachteile sein. Ja? Sie hatten noch eine Frage.
Nee, ich hatte keine Frage, eher, sage ich mal, ein Statement. Also ich finde eigentlich, wenn man sich gerade, sage ich mal, unserem Thema auf der Basis von so einem Konzept wie Konstruktivismus nähert, also entspannt die Sache doch eigentlich ungemein, weil also irgendwie auch im Umgang miteinander sozusagen, wenn man miteinander kommuniziert und man sitzt vor jemandem und man hat so das Gefühl, okay, der begreift einfach nicht, was ich jetzt will. Und wenn man sich dann aber zurückbesinnt, ja, er hat einfach nur ein anderes Konstrukt als ich, dann kann man ja sagen, sehr entspannt an die Diskussion rangehen und sagen, also ja, ne, wir kommen jetzt nochmal auf einen gemeinsamen Nullpunkt und von da aus gehen wir nochmal gemeinsam, sage ich mal, hoffentlich eine Richtung.
Genau das ist es, die Leute an der Stelle abzuholen, wo sie sind. Zu gucken, was haben die Leute für Voraussetzungen, für Erfahrungen, für Wissen, für Handlungswissen, für Konstruktionen und sie dann dort an der Stelle abzuholen und zu sagen, okay, und das sind aber vielleicht noch weitere Möglichkeiten, Umgangsformen, Potenziale, wie man Probleme lösen kann, wie man miteinander umgehen kann, wie man eine offene Gesellschaft in Anführungsstrichen erzeugen kann. Gerade auch im Blick auf die Zeit, es sind jetzt noch einzelne Stichpunkte offen geblieben bei Glasersfeld. Ich werde versuchen, die in der nächsten Woche am Anfang, wie gesagt, mit den Fragen noch so ein Stück weit mit Ihnen zusammen zu klären. Ich fand die Diskussion heute sehr interessant, sehr anregend. Kurze Frage noch am Schluss. Hat es Sie jetzt in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, dass das Audioaufzeichnungsgerät lief? Ich hatte nicht den Eindruck. Sehr gut, genau das war das Ziel. In der nächsten Woche wird Herr Hale da sein und dann werden wir uns noch genauer mit den sozialen Interaktionsmechanismen auf Basis des radikalen Konstruktivismus beschäftigen. Von meiner Seite her war es das für diese Woche und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne restliche Woche und wir sehen uns nächste Woche. Denken Sie bitte wieder an die Fragen bis Dienstag.
Wenn Sie eine Therapie brauchen, in der Zwischenzeit können Sie vertrauensvoll mitbringen.